Herzlich willkommen zur Episode 46. Mitarbeiter führen in der digitalen Ära, wie man digitale Effizienz und Menschlichkeit in Zeiten von Homeoffice und New Work verbindet. Ein ganz tolles Buch von Sebastian Pflügler, das ich heute mit Juri Radenovic bespreche. Und ich freue mich wieder, dass du dabei bist. Juri, grüß dich.
Hallo Angela, guten Morgen aus Hamburg.
Ja, genau. Was erwartet euch heute in dieser Folge? Ich habe mal so einen kleinen Highlight-Strauß mitgebracht. Also wir wollen uns unterhalten, was hat es mit der Abkürzung, mit dem Akronym BERT auf sich statt VUCA? Ich habe eine neue Lieblingsfrage entdeckt. Es gibt ganz viele so auch kleine Tipps wie die 60-20-20-Regel und das ganz große Thema, die Überschrift lautet eigentlich digitale Effizienz braucht menschliche Wärme. Und da bin ich auch gespannt, was du für Gedanken, für Erkenntnisse hast, Juri, bei diesem Buch. Und ganz bestimmt hast du wieder was über Sebastian, über den Autor herausgefunden und überrascht mich damit.
Natürlich, Angela, du weißt das doch, wie gern ich immer mich erstmal mit den Personen beschäftige, den Autoren. Sebastian Pflügler ist von der Ausbildung her Kommunikationswissenschaftler und Wirtschaftspsychologe. Er selber sagt, er ist Berater, Coach und Keynote-Speaker für die Soft Skills in der digitalen Ära. Und die Soft Skills, die er dann eben lehrt oder coacht oder wie auch immer, sind dann Führung, Kommunikation und Kollaboration. Das sind also seine Schwerpunkte. Und man kann eben auch in diesem Buch erkennen, dass er wirklich ja ein Fachmann ist und es wirklich sehr, sehr schön transportiert, also die fachlichen Erkenntnisse in eine Form bringt, die also für uns Nicht-Experten also gut aufnehmbar ist. Und vielleicht noch ein Tipp am Rande zu Sebastian Pflügler, der hat einen ganz interessanten Podcast, der heißt nämlich No Leadership.
Kommt in die Shownotes.
Sondern gewollt Leadership, genau. Kommt in die Shownotes, Real Talk und Kommunikation. Und in der Vorbereitung auf unseren Podcast habe ich mir nämlich dann einen Podcast angehört mit einem von uns sehr geschätzten Autor, den wir hier auch schon besprochen haben, Nico Rose und sein Buch Führen mit Sinn. Die beiden haben einen Podcast gemacht, der auch wirklich sehr interessant ist, sehr kurzweilig, sehr gut. Und du hast es schon gesagt, kommt auch nochmal in die Shownotes. Also ein interessanter Autor, junger Autor, und ich glaube, das passt auch gut zu dem Thema, dass das eben so ein junger Autor ist. Ich glaube, Anfang 30 ist der, dass der also mittendrin ist in dieser digitalen Ära und selber dann eben sowas wie ein Digital Native auch ist und wir im Grunde auch von ihm so ein bisschen digitale Welt erklären lassen können.
Genau, wir zwei alten Hasen hier.
Genau.
Und also ich habe es noch nicht gelesen, aber das ist auch mit auf meiner Leseliste, ist natürlich das zweite Buch, das er geschrieben hat. Also das ist das erste, das jetzige ist das zweite, was wir besprochen, nämlich Kommunikation in der digitalen Ära. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Also auch das können wir an der Stelle auch ungelesen schon empfehlen.
Auf jeden Fall.
Das könnt ihr unbedingt auch noch lesen. Super. So, also wie gesagt, dieser Tenor, digitale Effizienz braucht menschliche Wärme, das ist eigentlich für mich die wichtigste Erkenntnis auch aus dem Buch. Was ich ziemlich gut fand, damit steigt er auch am Anfang ein, also dieser Begriff VUCA World ist vielen bekannt, also aber ich hatte auch selber immer Schwierigkeiten, allein mit diesen Begrifflichkeiten, Volatilität kann man ja alles kaum aussprechen, Unsicherheit, das ist das Einfachste, Komplexität und Ambivalenz oder Ambiguität, wie es dann immer so schön heißt. Und er hat ein anderes Akronym, nämlich BIRD, B-I-R-D. Und das trifft eigentlich die heutige Welt viel besser. Und an dem zeigt er dann auch auf, wie wir uns als Führungskräfte mit unseren Mitarbeitern entwickeln können in der virtuellen Welt. Und das erste, das B steht für Beschleunigung. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst bei dir in der Kanzlei, Juri. Also um uns herum ist ja ein Tempo, was einem wirklich schwurbelig und schwindelig macht.
Ja,
und,
das kann ich nur bestätigen. Ja. Ich bin ja jetzt seit 1999 selbstständiger Steuerberater. Und wenn ich mir überlege, wie sich also der Job gewandelt hat, in welchem Tempo jetzt Anfragen kommen, wie also auch entsprechende Reaktionszeiten immer schneller werden, erwartet werden. Also selbst wenn man also in eine tiefste Recherche zu gehen hat, es wird einfach vorausgesetzt, da es ja Google gibt, wieso, das steht doch da schon fast alles. Das muss doch eigentlich alles ganz schnell gehen. Kann ich nur bestätigen, dass diese Beschleunigung da ist und dass sie spürbar ist. Und er bringt ja auch diesen Soziologen Hartmut Rosa, der dazu ja auch forscht, und der hat ja auch den Begriff der Beschleunigungsgesellschaft geprägt, dass also diese Beschleunigung, die wir in allen Lebensbereichen erleben, natürlich nicht im Berufsleben Stopp machen und schon gar nicht in der Führungswelt. Und das haben wir erstmal eben als Führungskräfte oder auch Personen in verantwortungsvollen Positionen zu bedenken, dass eben die Beschleunigung auch eben diesen Druck auf uns ausübt. Und dem haben wir natürlich zu entsprechen. Und dafür gibt er uns verschiedene Tools an die Hand, wie wir damit umgehen können.
Einen Tipp, den er an der Stelle gibt, den ich ziemlich gut finde, weil ich mich da auch wieder selber ertappt hat. Also er spricht ja auch davon, in der virtuellen Welt oder in dieser ja, digitalen Welt, es gibt synchrone Kommunikation und asynchrone Kommunikation. Das heißt, synchron ist, wir reden jetzt miteinander, können aufeinander reagieren und das normale Gespräch. Asynchron bedeutet, ich schicke dir eine Mail und dann kannst du entscheiden, wann du mir antwortest. Und er schreibt, und ich bin echt so ein Mensch, wir überfrachten die asynchrone Kommunikation mit synchronen Erwartungen. Das heißt, ich schick dir eine Mail oder eine WhatsApp und erwarte aber, dass du sofort antwortest. Und damit zerstören wir eigentlich das Positive dieser beiden Kommunikationswege, nämlich wenn wir asynchron kommunizieren, dann müssen wir dem anderen auch die Zeit geben und erlauben zu antworten, wenn es bei ihm passt und nicht, wenn es mir passt.
Ja, und das ist natürlich auch die Herausforderung, die ich als, er nennt es ja Future Fit Leader habe,
Genau.
dass ich das bedenke. Also sowohl auch, und da sehe ich dann jetzt nicht nur die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, sondern auch mit den Kunden, mit den Mandanten. Also Mandanten kommen ja auch mit dieser Erwartungshaltung, kommunizieren asynchron per E-Mail, und dann Klassiker, 5 Minuten später ruft der Mandant an und sagt, ich habe dir doch eine E-Mail geschickt. Wie sieht's aus? Ja, also dass man dann auch die Erwartungshaltung einfach nicht erfüllen kann, sondern ganz im Gegenteil, die Erwartung umdreht und sagt, lieber Mandant, das ist jetzt ein Auftrag, ich habe da zu recherchieren, das ist das Budget, bist du damit einverstanden? Und dann kann ich auch loslegen und dann auch nochmal feste Termine vereinbaren. Aber das ist in der Tat also eine ganz große Herausforderung. Und diese beiden Begriffe können uns da helfen, das einzuordnen, ja, dass man dann auch weiß, auf asynchrone Kommunikation muss ich nicht sofort reagieren.
Genau. Das passt dann auch nämlich gut zu dem zweiten Buchstaben von Bird, nämlich dem I, Individualität, dass wir darauf achten, dass die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach ganz unterschiedliche Erwartungen, Horizonte, Tempo haben und Future Fit Leader eben genau weiß, an welcher Stelle welcher Mitarbeiter sich befindet und dann auch individuell auf die Wünsche eingeht.
Und auch das ist natürlich etwas, was es schon früher gab. Ja, also diese individuelle Ansprache war immer wichtig, aber er bringt dann noch mal etwas, was auch noch mal ganz interessant ist und auch, glaube ich, wichtig für uns Führungskräfte ist. Die digitale Zusammenarbeit hat einen Lupeneffekt. Also das, was in der Vergangenheit schon da war und gut war, das wird auch im digitalen Raum gut funktionieren. Oder das, was nicht so gut funktioniert hat, wird auch im digitalen Raum nicht so gut funktionieren. Und so ist es auch mit den individuellen Bedürfnissen. Die waren schon vorher da und die werden jetzt noch stärker oder offenbaren sich jetzt noch stärker. Also einmal insgesamt, jeder ist unterschiedlich, aber dann auch bezogen auf den Einzelnen, dass ich noch stärker auf diese individuellen Bedürfnisse einzugehen habe, als Führungskraft, und ist natürlich eine Herausforderung, ganz klar.
Da fand ich gut, weil Lupeneffekt, also das Gute wird besser, das Schlechte wird schlechter, das erschließt sich vom Begriff her, aber er beschreibt auch, warum wird gerade das Schlechte noch schlechter möglicherweise, weil zwei Korrektive fehlen. Also erstens gibt's, wenn ich jetzt als Chef vielleicht nicht so der Kommunikationsstarke bin, dann habe ich in der Regel ein Korrektiv im Büro, nämlich irgendeine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, der dieses Beziehungsmanagement übernimmt. Der fällt weg, wenn wir virtuell zusammenarbeiten. Und das zweite Kollektiv ist das Organisationelle. Hoppala, weiß nicht, ob das das richtige Adjektiv ist.
Auf jeden Fall, richtig.
Genau. Nämlich, dass Mitarbeiter, wenn die im Büro zusammenarbeiten, sehr wohl immer auch auf sich achten. Also die machen Pausen zusammen. Wenn die mitkriegen, hey, komm, du bist jetzt hier mal ein bisschen zu sehr gestresst, atme mal durch. Die unterstützen sich oder auch durch die festgelegten Pausen und solche Dinge. Auch dieses Kollektiv fällt weg, wenn wir im Homeoffice sind. Und deswegen dieser Lupeneffekt, dass dann eben negative Effekte auftreten können.
Genau. Ja, vielleicht noch was zur Strukturierung des Buches. Er fängt ja an eben mit einem Kapitel, das heißt Führung ist wie Wasser. Also in der digitalen Ära verändert sich die Form, aber der Kern bleibt gleich. Auch das finde ich nochmal gut. Ja. Das erinnert mich auch nochmal so ein bisschen an Henry Mintzberg, der gesagt hat, es gibt bestimmte Dinge, die bleiben über Jahrhunderte gleich, wie zum Beispiel der Knopf am Hemd, den gibt es seit dem 12. Jahrhundert. Und so ist es also auch mit der Zusammenarbeit. Ja, es gibt bestimmte Prinzipien, die sollte man weiterhin bedenken und die ändern sich auch nicht im digitalen Raum.
Vielleicht ganz kurz, damit wir das BIRD durchhaben und dann gehen wir wieder in die einzelnen Kapitel, ja. Nicht, dass die Hörer jetzt nicht mehr mitdenken können, weil sie noch auf R und D warten. Okay. Also R bedeutet Reichweitenminimierung. Schönes Kapitel, wobei da habe ich dann ein paar Stellen so meine Zweifel gehabt. Er meint damit, Kontrolle ist gut. Nee, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist, er sagt, ist überflüssig. Oder wie sagt er? Das habe ich jetzt vergessen.
Das habe ich jetzt leider auch nicht aber, ganz drauf. Also aber eben Vertrauen ist besser. Kontrolle ist gut, also, Vertrauen ist besser oder irgend sowas.
Ja, jedenfalls er plädiert für ein Minimum an Kontrolle. In Hinblick darauf, das verstehe ich natürlich, zu sagen, gerade wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind, dann ist jetzt, dann kann man ja nur das Ergebnis kontrollieren und nicht mehr den Weg dahin. Und das ist auch sein Credo, nur das Ergebnis zu kontrollieren und nicht den Weg. Da bin ich ein bisschen im Zweifel, ob das funktioniert in der Praxis.
Da stimme ich dir zu und sehe es auch so, denn wenn ich erst beim Ergebnis, das mir geliefert wird, kontrolliere, dann kann ich ja gar nicht mehr auf mögliche Fehlinterpretation, Fehlentscheidung vorher eingehen, sondern es ist ja ein Prozess, ein Arbeitsprozess. Und ich muss nicht jeden Schritt kontrollieren, aber gerne immer mal über Zwischenstände informiert werden. Und dann kann ich vielleicht situativ einsteigen und kontrollieren. Also gerade im steuerberatenden Beruf bedarf es auch Kontrollen dazwischen. Also, weil wenn ich dann erst am Ende mir das angucke, ist es häufig schon zu spät.
In dem Zusammenhang habe ich mich persönlich einfach gefreut, als ich es gelesen habe, zitiert er auch The Trusted Advisor.
Ja.
Auch da haben wir hier bei den Leseoptimisten schon den Podcast übers Buch gehabt, nämlich die Vertrauensformel aus dem Buch. Das führt jetzt hier zu weit, die im Detail zu erzählen. Aber ich fand es gut, dass auch der Sebastian David Meister und Charles Green kennt. Und gelesen hat.
Und das ja gerade auch ein Zeichen unserer Berufssparte ist, wie wichtig Vertrauen ist. Ja, wir sind ja ein beratender Beruf und die Mandanten vertrauen uns ja. Deswegen ist auch eben dieses Kapitel Vertrauen ebenso wichtig in unserer Profession sowieso. Und ich fand es ganz schön, dass eben, so wie du sagtest, der Sebastian Flügler also etwas aus unserer Branche in seinem Buch übernommen hat. Also, dass wir im Grunde genommen sowas wie der Standard sind, was Vertrauen angeht im Beruf. Ja. Oder sein sollte.
An der Stelle, wo ich echt gelacht habe, also natürlich und in Homeoffice-Zeiten muss man eine andere Form von Kontrolle finden, weil er spricht auch einmal von Eyeball-Management, funktioniert nicht mehr. Den Begriff fand ich gut.
Mal kurz reingucken, was macht der Kollege eigentlich? Spielt er irgendwie rum an seinem Handy oder nicht? Das ist vorbei, kann ich nicht mehr kontrollieren. Genau.
Auch diese, obwohl das stimmt im Büro auch schon nicht, ja.
Obwohl, ich kann ja eine Drohne vor sein Haus stellen, ne? Das hattest du ja noch erwähnt. Genau,
das war da gibt es anscheinend irgendwo einen ganz netten Cartoon, wo die Drohne vor dem Fenster eines Mitarbeiters im Homeoffice herumfliegt und dann kommt die Frau in dieses Zimmer und sagt, du Schatzi, wenn dein Chef fertig ist mit Kontrollieren, dann hätte ich auch was mit dir zu besprechen.
Genau, das ist dann also Eyeball-Management im Homeoffice.
Ja, genau. Aber auch bei Eyeball-Management muss man dazu sagen, er übersetzt es ja mit, ich sehe, dass du da bist. bist, also sehe ich, dass du arbeitest, so ungefähr. Das, ich glaube, das hat auch im Home im Büro noch nie funktioniert. Also wenn
Natürlich
einer
nicht.
nebenher daddelt und also das reine auf seinem Bürostuhl sitzen, ist auch keine Garantie
Genau,
für
das sehe ich
produktive Arbeit.
genauso. Jo,
Genau, also das
wir
war
waren
das
bei
R und
Bird.
dann haben wir noch das D für Digitalisierung.
Das fand ich auch nochmal interessant, ne, dass er nochmal unterschieden hat zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation. Ich nutze mal jetzt so zwei typische deutsche Begriffe. Er hatte die englischen genannt. Also das eine ist im Grunde genommen die reine Übertragung von analogen Daten in digitale Daten. Also was weiß ich, ich habe ein Blatt Papier, was ich zu einem PDF mache. Das ist aber nicht mit Digitalisierung im engeren oder im weiteren Sinne gemeint. Das ist dann eher digitale Transformation, dass ich also meine Arbeitsprozesse auf die digitale Welt übertrage, die also ganz anders aussehen können als analoge Prozesse. Also ich verhindere eigentlich von vornherein, dass ich ein Blatt Papier habe. Ob nun ein PDF ist ja auch nicht der große Wurf, sondern dass ich eigentlich die Daten, die auf dem PDF sind, dass ich die schon aus verschiedenen Schnittstellen bekomme und dadurch ganz anders und schneller verarbeiten kann. Und das ist auch etwas, was eben zu einer Herausforderung für einen Future Fit Leader gehört, dass er das bedenkt und sagt, es geht nicht nur darum, analog in digital zu transformieren, also analog in digital zu bringen, sondern digital zu transformieren. Eine ganz andere Herausforderung. Und auch, ja, nicht einfach.
Ja, und wenn man es auf die Führung und Kommunikation in der Führung überträgt, dann ist es genau dieser Gedanke, wir übertragen das analoge Leben jetzt eins zu eins in die virtuelle Welt. Das funktioniert nicht. Ich muss anders drüber nachdenken. Einfachstes Beispiel. Ich kann eben nicht 5 Meetings hintereinander ansetzen. Im Büro würde das gehen. Wenn ich 5 Gespräche habe mit Mandanten, persönliche, glaube ich, hat es einen anderen Energielevel, als wenn ich 5 Zoom-Meetings hintereinander mache. Und da bin ich viel schneller aus ausgelaugt, kaputt und so weiter. Also muss ich, da macht ein nettes Beispiel, auch hier die Meeting-Formate abwechseln. Mein Lieblingsbeispiel ist der Coffee Walk.
Ja, den habe ich jetzt noch nicht praktiziert, aber kannst du ja gerne erzählen, was er sagt zum Coffee
Ja,
Walk?
also du bist ja ein Fan von sowas. Bitte mach das mal mit deinen Mitarbeitern und berichte mir, wie das gefällt, nämlich, dass man sein Daily Stand-up nicht eben in einem Zoom-Meeting macht, sondern jeder nimmt sich einen Kaffee, geht aus dem Haus raus, um den Block, hat einfach sein Handy dabei und Ohrstöpsel und man bespricht beim Spazierengehen. Das meint er mit Coffee
Ich
Walk
kann es ja
Zoom.
meiner nächsten Mitarbeitersitzung vorschlagen. Ich dir sagte, haben wir ja einmal pro Woche immer einen Joe Fix am Mittwoch, morgen. Kann ich ja mal vorschlagen. Mal sehen, wie die Resonanz ist.
Vor allem, wenn dann 20 Mitarbeiter bei euch vor dem Büro irgendwo herumlaufen,
Ja,
für alle,
wobei,
die
die meisten sind
vorbeigehen.
ja im Homeoffice. Also deswegen,
Aber
das würde schon gehen.
ja, genau, ja, könnt ihr dann mal ausprobieren. Sehr gut. So,
Jo,
jetzt haben wir mal Third
genau,
Eye.
das war so die Grundlegung, wenn man so will, auch in seinem Buch, dass er nochmal so ein paar Dinge klarstellt, was ich denke, was auch wichtig ist. Und dann kommt da, ich habe es Toolkit genannt, zu seinem Kapitel, das da heißt, das Prinzipienkit eines Future Fit Leaders, also Werkzeugkasten. Er sagt also jetzt nicht, ich habe jetzt hier, was weiß ich, die und die Voraussetzungen, sondern wir beide haben gesagt, das ist so ein bisschen eine Aneinanderreihung von verschiedenen Prinzipien, die vielleicht nicht immer so aus unserer Sicht 100% strukturiert sind, was aber nicht weiter dramatisch ist, weil einfach die Inhalte so gut sind, dass wir sagen, es ist wirklich gut, nochmal darüber zu reflektieren. Und er gibt wirklich auch ganz neue Aspekte nochmal dazu bei diesen Prinzipien oder Tools, die mir, und du hast ja auch gesagt, die auch dir bisher noch nicht in der Form bekannt waren. Also ganz spannend. Also er fängt damit an, dass er sagt, man muss ein digitales Vorbild sein. Oder was heißt muss? Man sollte ein digitales Vorbild sein. Und das Kapitel oder die Überschrift fand ich auch schön. Denken und sprechen Sie Virtualität wie eine Muttersprache? Schöne Überschrift. Also, und so geht er dann eben weiter, redet dann über ein Deep Touch mit sich selbst als Voraussetzung Deep Touch mit den Mitarbeitern. Also das, was du gesagt hattest, wichtig ist, dass ich ja mit den Mitarbeitern weiter im engen Austausch, Kontakt bin. Das nennt er Deep Touch. Und Voraussetzung dafür ist, dass ich erstmal bei mir selber anfange und beschreibt eben dabei auch, was das beinhaltet. Also ganz interessante Aspekte und ja, Spannend.
Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das hat nichts mit digitaler Welt zu tun, aber er betont es eben nochmal, dieses, du musst erst für dich selbst sorgen, damit du für andere sorgen kannst. Und da gibt er auch dann praktische Tipps zum Stressmanagement. Welche Fragen sollst du dir stellen, wenn du in einer Stresssituation bist? Finde ich sehr hilfreich, sehr praxisorientiert auch. Also so die erste Frage ist sowas wie, also erstmal, ich bin total gestresst, dann zieh dich bitte raus aus der Situation, frag dich, was sind gerade meine Emotionen, beruhig dich und dann überleg dir, kann ich die Situation ändern? Wenn ja, wie? Also Klassiker, aber er macht das nochmal sehr plastisch, finde ich, und hilfreich. Und geht dann eben drauf ein, und was braucht es jetzt im Deep Touch für die Mitarbeiter? Und da hat er ziemlich viele gute Ansätze. Insbesondere, ja, der wichtigste für mich ist Verbundenheit statt Verbindung.
Das sagt er auch. Also dieses Begriffspaar zieht sich so durch und ist etwas, was wir beide ja auch schon kennen von dem Henry Mintzberg mit unserem Buch und unserem Podcast Gute Nacht Geschichten für Manager. Da hat der Henry Mintzberg das etwas anders benannt, aber er meint das Gleiche. Der hat ja dieses Beispiel genannt. Ruf mal bitte über Facebook deine Facebook-Freunde auf oder vielleicht Instagram-Freunde bei den Jüngeren und frag die mal, ob sie dir beim Umzug oder beim Anstreichen deines Hauses helfen. Und dann wirst du sehen, mit wem du tatsächlich tiefer verbunden bist. Und der nannte das dann nachher ja auch Community-ship. Mit wem teile ich Gemeinsamkeiten? Und er, also der Sebastian Flügler wiederum, redet dann eben von Verbundenheit mit den Mitarbeitern. Aber das ist hier auch nochmal so ein Kern, der sich so durchzieht. Er nennt das dann eben auch Deep Touch. Also hat er verschiedene Begriffe für. Und das ist etwas, was eben hier durch diese Tools, die er benennt, also auch nochmal herausgestellt wird. Wie schaffe ich es, mich ernsthaft mit meinen Mitarbeitern zu verbinden, um verbunden zu sein?
Und da kommt meine Lieblingsfrage jetzt ins Spiel, meine neue. Ganz, ganz toll, nämlich in
Jetzt bin ich
diesem
gespannt.
Zusammenhang. Ja, genau, mit Verbundenheit, sich zu fragen, wenn das Gefühl von Verbundenheit eine Währung wäre, wie reich fühlst du dich, wenn du an dein Unternehmen denkst?
Von 1 bis 10.
Na, reich, na, bist du Millionär oder bist du Bettler? Dann ja die Frage.
Einer Skala von 1 bis 10 sind wir bei uns bei 12. Na,
Aber,
das meint ja dann her, diese Teamverbundenheit, also einmal die Mitarbeiter untereinander, ich auch mit meinen Geschäftspartnern, dann der einzelne Inhaber oder Geschäftspartner oder eben Partner mit den Mitarbeitern. Also es sind ja auch verschiedene Ebenen. Also gute Frage.
genau.
Ich habe noch etwas
Bitte.
zum Kapitel, was er dann eben nennt. Wir waren jetzt schon bei dem Deep Touch mit den Mitarbeitern. Nochmal kurz zu dem Deep Touch mit sich selbst. So nennt er das Kapitel. Da hat er auch ein, wie soll ich das nennen? Ja, so eine Übersicht, die er da bringt, ein Modell zur inneren Bestimmung, was ich sehr, sehr gut fand. Das nennt sich nämlich Balance Inventar der Führung nach Grote und Kaufeld. Kannte ich nicht. Ich bin da ja nun
Habe
nicht
ich
so
auch noch nicht gehört.
bewandert in der, was weiß ich, was das ist, Arbeitspsychologie oder Organisationspsychologie. Und die haben ein Modell entwickelt, wo man also erkennen kann, in welchen Spannungsfeldern ich mich als Führungskraft im Grunde genommen permanent bewege oder in welchen Polen. Und das sorgt dann wiederum für innere Klarheit. Ja, das Oberkapitel ist ja auch so ein bisschen Selbstfürsorge und innere Klarheit bekommen. Und da gibt es so verschiedene Bereiche, zum Beispiel Aufgabenmanagement. Und wenn ich jetzt im Aufgabenmanagement nehme, gibt es einmal das Tagesgeschäft und dann vielleicht Strategie. Und das sind ja zwei völlig gegensätzliche Pole. Tagesgeschäft ist also, ich arbeite, wenn man so will, im Hier und Jetzt. Ich bearbeite meine Aufgaben, ich versuche sie schnell zu bearbeiten und termingerecht und so weiter. Aber die Welt um mich herum ändert sich ja. Das heißt, ich muss auch mal wieder über den Tellerrand hinausschauen. Ich muss mal Strategieentwicklung betreiben. Mache ich das? Und dann ist immer die Frage, was wird überbetont? Wenn ich nur im Tagesgeschäft bin, dann ändert sich nichts und ich werde von der Veränderung eingeholt. Wenn ich nur an der Strategie arbeite, dann arbeite ich nicht im Hier und Jetzt an den tagtäglichen Aufgaben und entferne mich möglicherweise von meinem Team. Und so hat er eben verschiedene Bereiche oder eben dieses Modell oder zeigt verschiedene Spannungsfelder auf. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und das ist vielleicht auch für jede Führungskraft nochmal so ein hilfreiches Instrument, sich mal vielleicht am Ende der Woche oder am Ende des Monats mal zu fragen, Mensch, in welchem Pol oder Spannungsfeld habe ich mich denn bewegt? Habe ich beide Seiten beachtet? Habe ich das ausbalanciert? Und das hat mir gut gefallen, dieses Balance-Inventar der Führung.
Kompass, genau das ist der Begriff, den ich jetzt auch im Kopf hatte dazu, weil es sind, wenn man so will, es sind vier Bereiche und insgesamt acht Spannungsfelder, die er benennt. Und da sich immer einzusortieren, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Vielleicht nur zum Verständnis nochmal, was gibt es da noch für Beispiele? Also die vier Bereiche, es ist Aufgabenmanagement, Beziehungsmanagement, Veränderungsmanagement und mikropolitisches Management. Und bei Veränderungsmanagement finde ich zum Beispiel gut, befinde ich mich gerade in der Phase Optimierung oder bin ich, das ist dann stabilisieren oder bin ich in der Phase Innovation, das ist dynamisieren. Also das sind die zwei Spannungsfelder. Und also großartig, wenn man sich diesen Kompass als Führungskraft hernimmt und bei allen Entscheidungen, bei allen Fragestellungen einfach sagt, wo bin ich jetzt gerade an dieser Stelle?
Dann finde ich auch gut, das Kapitel danach, das hat die Überschrift, es geht nie um das Phänomen selbst, sondern immer um die Wechselbeziehung. Ja, und dann überträgt er so etwas aus der Wissenschaft, dass er eben sagt, die neue Wissenschaft sieht die Natur als Beziehung und nicht als Objekt. Und das kann man eins zu eins eben auch für Führung dann sagen. Also Führung ist Beziehungsarbeit, Beziehungsmanagement, Beziehungsentwicklung. Das hat man sich immer wieder vor Augen zu führen. Und es gibt nicht immer die eine Lösung zu einer Frage. Es ist auch immer wichtig, in welchem Kontext ich mich bewege. Also etwas, was ich gestern gesagt habe zum Mitarbeiter in einer bestimmten Situation, kann heute falsch sein. Also was wir Führungskräfte brauchen, ist Kontextkompetenz. Das fand ich auch nochmal interessant. Also nicht, dass es dann vielleicht heißt, was interessiert mich das Geschwätz von gestern, sondern was interessiert mich die Situation von gestern, weil die habe ich heute gar nicht. Also kann ich zu einem ganz anderen Ergebnis kommen. Das fand ich auch nochmal schön zur Selbstreflexion, dass ich mich immer wieder auch zu hinterfragen habe und sage, war eigentlich das Rezept von gestern so gut, dass ich es heute in dieser konkreten Situation mit diesem Kontext wieder anwenden kann? Und da wird es sicherlich immer wieder die Antwort geben, nee, diesmal nicht. Das vergessen wir Führungskräfte gerne. Da schließe ich mich natürlich total mit ein.
Also das fand ich auch als Begriff ganz, ganz toll. Also das ist so ein Kopföffner-Begriff, Kontextkompetenz. Genau das, was du sagst, das muss man für sich verinnerlichen. Was ist gerade hier an Einflüssen, an Wirken, in welcher Situation befinde ich mich gerade? Und es zeugt eben von Stärke, dann sich ständig zu verändern und anzupassen, anstatt zu sagen, wieso, das haben wir gestern doch auch schon so gemacht, dann bleiben wir auch dabei. Also dieses, und da kommt jetzt der Ernst Ferstl ins Spiel. Wunderbarer Spruch, ich habe ihn mir extra notiert, damit ich ihn natürlich wörtlich zitieren kann. Die Kunst eines erfüllten Lebens ist die Kunst des Lassens. Zulassen, weglassen, loslassen.
Ich fand den auch toll. Ich habe mir den auch tatsächlich rausgeschrieben und da sieht man mal wieder, wir beide, ne, haben da wieder surfen da auf der gleichen Welle, haben das ohne Absprache haben wir uns den sofort rausgesucht.
Und ich wollte noch ergänzen zu dem Verbundenheit mit den Mitarbeitern und auf sich achten. Du hast ja jetzt dieses Balance-Prinzip aufgezeigt. Es gibt noch ein weiteres, dazu zitiert er den Klaus Grawe, kannte ich vorher auch noch nicht, die Konsistenztheorie. Die ist sehr hilfreich in der Führung von Mitarbeitern, weil man sich nach deren Bedürfnissen orientiert. Und sind verschieden, vier große Bedürfnisbereiche und der bringt einfach gute Fragen dazu, die man sich selber stellt als Führungskraft. Zum Beispiel, es gibt ein Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle von Menschen. Also frage ich mich eben als Führungskraft immer wieder, wer braucht wann und wo wie viel Orientierung? Das sind wir wieder bei Individualität, jeder was anderes. Oder wie kann ich das Gefühl von Kontrolle zum Beispiel durch ein Mehr an Informationen unterstützen? Oder brauche ich weniger? Oder dann das Bedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Also was braucht der Mitarbeiter gerade, damit er positiv über sich und seine Leistung denkt? Da fand ich noch einen guten Gedanken, der kommt dann zwar erst später, aber gerade in diesen Verbindungen schaffen, oft denken wir dann, ja, wir feiern Erfolge und dann sind wir irgendwie an der Bar zusammen und das würde die Verbindung verschaffen, tut es natürlich auch. Aber ein wichtiger Punkt wird gerne vergessen, nämlich Verbundenheit entsteht auch durch gemeinsame Leistung. Und da sind wir wieder bei der Arbeitsorientierung, zu sagen, okay, wenn ich ein Projekt super toll stemme und wir da richtig an einem Strang ziehen, dann ist auch das eine Form von Erhöhung des Selbstwertes, eine Motivation und muss entsprechend als Leistung auch gewürdigt werden.
Ja, also da geht er auch darauf ein, dass wir nicht nur irgendwelche tollen Teambuilding-Maßnahmen machen in Kletterwald und drei stürzen ab und finden das gar nicht witzig, sondern ja, dass wir letztendlich, wir üben alle einen Job aus und wir wollen hier nicht irgendwie permanent Haha und Tralala haben, sondern wir arbeiten ja auf ein Ziel hin und natürlich, wenn wir dieses Ziel gemeinsam erreichen, dann schafft das Vertrauen und Verbundenheit, was eben wichtig ist.
Wobei, einmal bin ich tatsächlich gestolpert, weil das am Anfang das eine Kapitel heißt ja auch, wünsch dir was. Und er meint es ernst, ne? Also, lieber Mitarbeiter, wir sind jetzt in der Wünsch dir was Welt. Da bin ich ja nicht so der Fan von, im Sinne von, ja, natürlich, sollen sich die Mitarbeiter entfalten können und einen guten Job und sich wohlfühlen. Aber wünsch dir was muss und darf ja auch fürs Unternehmen und den Chef gelten. Der muss sich ja
Klar.
auch wünschen dürfen, dass die Mitarbeiter Leistung bringen.
Wobei, auch wenn er diese Perspektive sehr stark betont, das ist, also zumindest in unserer Branche, also in der Steuerberaterbranche, durch den Fachkräftemangel ein Thema. Also es gibt durchaus auch mal ja, Wünsche, die so herangetragen werden, die vor ein paar Jahren sich Mitarbeiter vielleicht gar nicht getraut hätten. Also viele, viele Dinge, die also ja einfach auch ausgesprochen werden, was ja auch in Ordnung ist, aber wo es auch einige gibt, die es auch dann erfüllen können und wollen. Also, was weiß ich, ein Kicker im Büro oder was weiß ich, solche Geschichten gibt es durchaus. Ja. Also ist auch etwas, was eben durch die Position des Mitarbeiters, die ja sich gestärkt hat, insgesamt kommen wir durchaus zu diesem Wünsch dir was, auch wenn wir Führungskräfte das nicht immer so toll finden. Aber auch das ist vielleicht ein New Normal.
Ja. Wobei ich denke, und ich habe das auch so verstanden und interpretiert, dass das totale Wünsch dir was kann ja nicht funktionieren.
Natürlich nicht,
Doch
klar.
eine gute Führungskraft zeichnet es aus, das zumindest als Wunsch ernst zu nehmen und zu sagen,
Ja.
okay, das ist dein Interesse oder ein Sabbatical oder irgend sowas. Und dann gehört es auch dazu, da hat er viele Kapitel drüber, das auch klar zu kommunizieren. Funktioniert es? Ja, nein. Wenn ja, wie? Und dann lass uns gemeinsam den Weg finden.
Was ich noch hatte, jetzt springe ich ein bisschen nochmal zu Kommunikation. Das habe ich aber nicht aus dem Buch selber, sondern im Rahmen der Vorbereitung auf das Buch, hatte ich dir ja erzählt. In diesem Podcast mit dem Nico Rose gab es eine Frage, die der Sebastian Flügler den Nico Rose gefragt, also Expertentalk unter sich. Und er hat ihn gefragt, Mensch, was ist aus deiner Sicht der größte Bullshit über Führung? Und hat Nico Rose gesagt, die Thematik, eine Führungskraft wäre zum Führen geboren. Also geborene Führungskraft ist für ihn ein totaler Mythos. Führung kann man lernen. Fand ich interessant. Und noch viel spannender fand ich die Frage, was ist aus Sicht von dem Nico Rose der größte Bullshit über Kommunikation? Und da sagte der Nico Rose, die Studie, dass angeblich Körpersprache und Stimme 90% der Wirkung ausmachen würden bei der Kommunikation. Das wäre, wenn man die dazu bekannte Studie liest und auch den Autor befragt, falsch, weil nämlich diese Studie in einem ganz anderen, und da kommen wir wieder zum Kontext, in einem ganz anderen Kontext untersucht oder diese Frage untersucht hat. Die hat nämlich untersucht, was passiert eigentlich, wenn Inhalt und Körpersprache, also Inhalt der Botschaft und Körpersprache nicht übereinstimmen. Und da haben dann die Probanden zu 90% auf die Körpersprache geachtet, wo natürlich jeder auch sagt, das ist ja logisch. Aber daraus haben viele Autoren etwas gemacht, was also überhaupt nicht Inhalt der Studie war, dass sie jetzt behaupten, dass also das immer 90% ausmachen würde. Fand ich auch mal ganz schön, dass so mit so einem Mythos mal aufgeräumt wurde. Und dann wurde nach einem guten Kommunikationstipp gefragt, der Nico Rose. Und er hat gesagt, das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun findet er sehr gut, auch für die digitale Ära, zum Beispiel für E-Mails. Und das ist das, was du auch vorhin gebracht hast, dass du gesagt hast, ich habe jetzt hier eine sachliche, nüchterne E-Mail. Habe ich da vielleicht einen Beziehungstyp im Sinne von Friedemann Schulz von Thun? Gehe ich noch mal ein bisschen auf die Beziehungsebene ein, dass ich sage, ist das soweit in Ordnung für dich? Oder gibt es noch etwas, was wir zu besprechen haben? Also, dass auch sowas in die Kommunikation, in die asynchrone Kommunikation E-Mail mit einfließt, dass man das einfließen lässt. Das hält er für einen guten Kommunikationstipp.
Finde ich auch total super. Und er hat auch an einer Stelle im Buch bringt er ja, und der Spruch ist so großartig. Also das Erste, er schreibt ja, es gibt den Negativitätseffekt von schriftlicher Kommunikation. Also der Leser interpretiert das Gelesene immer negativer, als es der Schreibende gemeint hat. Und deshalb empfiehlt er auch, sei eine Mikrowelle beim Lesen von und auch beim Schreiben,
Ja,
nämlich
beim
wärm
Schreiben.
den Text auf.
Genau, also der Empfänger soll den Text aufwärmen, er soll wie eine Mikrowelle funktionieren und der Schreiber der E-Mail soll doppelt so warmherzig schreiben, wie er es normalerweise im normalen Leben machen sollte. Ich muss gestehen, ich bin überhaupt nicht so ein Typ. Bei mir ist alles ziemlich nüchtern und deswegen, da tue ich mich mit schwer.
Ja, aber oh Gott, diesmal haben wir ganz viele Podcast-Verweise im vorletzten oder vorvorletzten, in Alles Idioten. Da wird nämlich wird so ein E-Mail-Beispiel gebracht von den vier Farbtypen. Ich bin ja als Gelbe. Mich schockiert das tatsächlich, wenn ein E-Mail von dir kommt nach dem Motto, morgen 17 Uhr, passt, tschüss.
Da denkst du immer, was ist mit dem Juri los? Mag der mich nicht mehr?
Also
Ja.
ich gewöhne mich zwar dran, aber es sind genau diese Befindlichkeiten, die man dann hat. Und in dem Zusammenhang, ich lese ja parallel auch gerade noch ein anderes Buch, das heißt Digital Body Language. Und auch da, das ist ganz großartig beschrieben, die Autorin transferiert das, was in persönlichen Gesprächen passiert, dann auf, ich schreibe eine E-Mail oder ich habe einen virtuellen Kontakt. Und der einfachste Punkt ist in Bezug auf Respekt zum Beispiel. Wenn wir uns treffen, geben wir uns die Hand, begrüßen uns höflich und gucken, dass es uns gut geht. Respekt im E-Mail heißt, ich lese es zumindest zweimal also Proofreading, gucken, ja, dass ich rechtschreibmäßig alles drin habe.
Wir haben dazu eine interne Regel, dass eine E-Mail immer nach dem Vier-Augen, also grundsätzlich nach dem Vier-Augen-Prinzip gesendet wird. Also entweder ich als zuständiger Partner oder eine Berufsträgerin. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir nur angestellte Steuerberaterinnen haben. War auch mal ganz interessant, dass also die einmal also von jemandem wirklich vor gereviewt wird, damit eben Tippfehler nicht entstehen. Allein schon, wie oft man auch in der Anrede das Herr oder Frau weglässt, den Namen falsch schreibt. Da geht's schon mit der Anrede los. Wenn man da einen Fehler macht, dann braucht man eigentlich gar nicht mehr weiterschreiben.
Ja, genau. Aber also in dem Digital Body Language gibt es wirklich ganz zahlreiche Tipps, ganz konkret an, wie kommuniziere ich schriftlich, per E-Mail, digital und transferiert das. Also der Tipp hier auch noch am Rande. So, jetzt wieder zurück zum Buch. Wir sind ja auch schon, 10 Minuten haben wir noch.
Gut,
Gucken wir mal.
ja, wir haben ja noch bei dem Thema Deep Touch mit den Mitarbeitern etwas, was wir, glaube ich, zumindest in unserer Kanzlei ganz gut machen und auch gut hinbekommen. Er sagt, Teams-Meetings, Zoom-Meetings und so weiter, die sind sehr sachlich, ergebnisorientiert, was die Effizienz steigert, was auch sehr gut ist. Aber da kommt eben das, was du sagst. Da gibt es ja auch schon einen neuen Begriff für, dass man eben dadurch ermüdet, wenn man viele hintereinander hat, die Zoom-Fatigue, Neudeutsch. Und er sagt eben, auch da, Deep Touch heißt, dass ich nicht nur dieses ergebnisorientierte, sachliche habe, sondern dass ich auch einfach so versuche, etwas Smalltalk mit einfließen zu lassen. Einfach, um da auch wieder die Verbundenheit zu haben. Und ich finde, wir machen das ganz gut. Also ich weiß nicht, wie das in anderen Unternehmen, Betrieben, Kanzleien ist. Was hast du da so für Erfahrungswerte?
Bei uns im Netzwerk versuchen wir auch unseren Kanzleien da immer Tipps mit auf den Weg zu geben. Also eben dieses lockere Einsteigen. Du machst ja das What went well zum
Ja,
Beispiel.
genau.
Also wäre auch so eine Form von Aufwärmen. Und da gilt es einfach auch darauf zu achten in den virtuellen Meetings, dass man eben nicht gleich zack, bumm, jetzt ins Thema, tschüss, wieder schauen und weg, sondern dass man hier auch so, ich sag mal, virtuellen Kaffeeklatsch institutionalisiert und solche Formen des informellen Austausches auch bietet.
Dann sagte, was ganz, ganz wichtig ist, hatten wir jetzt auch schon mehrfach Vertrauen. Vertrauen ist im Grunde auch eine Art Vorschuss, den man dann immer jemandem gibt. Also das schließt auch irgendwo Enttäuschung mit ein. Wenn man nicht vertraut und sagt, ich will nicht enttäuscht werden, dann kann ich niemandem Vertrauen schenken. Das mag vielleicht relativ einfach und klar sein, aber sich das nochmal vergegenwärtigen, dass man sagt, Vertrauen schließt das immer mit ein und ich habe damit zu leben. Also, aber wenn ich kein Vertrauen gebe, dann kann auch nicht etwas wachsen, kann keine Verbundenheit wachsen. Und es gibt auch so Sachen, wie die er gesagt hat, wer vertraut, spricht auch heikle Themen an. Finde ich auch nochmal wichtig. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, ne, Sonnenschein, sondern es ist auch ein Auf und Ab. Allein schon aus der Perspektive oder aus der Funktion, die man hat. Eine Führungskraft wird nie zu 100% die gleichen Interessen haben wie ein Mitarbeiter. Das beinhaltet also schon immer ein gewisses, ja, Streitpotenzial oder dass da eben heikle Themen entstehen. Und in diesem Zusammenhang bringt er noch mal einen Begriff, den ich auch noch mal gut fand, wie er ihn dann aufgearbeitet hat, dass er gesagt hat, was auch wichtig ist, ist Dissens. Und Dissens ist etwas anderes als Konflikt. Dissens heißt erst einmal, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Und Dissens ist gut, weil Dissens nämlich zu einer Weiterentwicklung führt. Und dessen sollte man sich auch bewusst sein. Wenn jemand eine andere Meinung vertritt, nicht sofort in die emotionale Ebene gehen und sagen, du hast mich nicht verstanden, was ist denn mit dir los oder wie auch immer, sondern zu sagen, okay, du hast eine andere Meinung, ich habe die und die Meinung und wir gucken, ob wir eben ja, etwas darauf basierend aufbauen können. Und Dissens ist etwas Positives und wird von vielen, auch sicherlich von mir, immer mal wieder zu sehr, ja, als negativ erachtet, nur weil jemand vielleicht nicht meine Meinung teilt.
Da hat er auch ein schönes Bild für Dissens. Das hat mir gut gefallen. Nämlich, wenn Dissens herrscht, dann heißt es einfach erstmal nur, wir sind mit unterschiedlichen Landkarten unterwegs. Und dann hilft es nicht, über die Navigation zu streiten, sondern wir müssen uns die Karte des anderen angucken und mit unserer abgleichen. Und das ist eigentlich das richtige Bild. Und deswegen ist Dissens eben dieses Positive und nicht, ich bin dagegen und da muss man zurückhauen oder so.
Genau, wie kommt der andere, unter welchen Prämissen kommt der eigentlich zu seiner Meinung? Das ist das, was du gesagt hast, ne? Also nicht schon in die Navigation, in den Weg gehen, sondern wo ist der Ursprung bei dem? Wie kommt er dazu? Und vielleicht sind ja auch meine Annahmen falsch und stell dann fest, oh, okay. Dann noch etwas, das sicherlich auch ein Thema, was auch bekannt ist, dass man im Homeoffice manchmal so das Gefühl hat, man vereinsamt. Das ist so, ne, wenn man den ganzen Tag da ist und selbst wenn man dann über Video miteinander spricht, kann es trotzdem dazu führen, weil doch dieser, ja, diese Gespräche, die man so hat im Büro, die sind anders. Und dass man einfach sich auch selber sagt, immer mal wieder doch ins Büro gehen. Und da habe ich jetzt mal auch wieder einen Vorschlag an Mitarbeiter gemacht, lass uns doch mal wieder ein Full Office Day machen. Seitdem Corona begonnen hat, war das Büro nicht einmal vollständig besetzt. Ja, das zumindestens, also sonst hatten wir immer eine Zweierbelegung im Büro, dass wir es vielleicht mal wieder schaffen, zumindestens pro Büro eine Person. Full Office Day. Und wir haben heute Samstag und nächsten Dienstag wollen ganz viele Mitarbeiter mal wieder ins Büro kommen.
Das finde ich
Gleichzeitig.
großartig. Das finde ich total gut. Full Office Day.
Full Office Day, genau.
Das passt gut, weil er schreibt an irgendeiner Stelle, also dass eben der Wunsch von Mitarbeitern nachvollziehbarerweise immer mehr, wir wollen im Homeoffice arbeiten, flexibel, das Selbstbestimmte. Und er sagt dann, ins Büro kommen wird ein Ich gönn mir was Tag.
Ja, schön.
Das passt gut, weil heute gönne ich mir mal ins Büro zu gehen. Und diese Sichtweise finde ich so schön, weil sie eben auch die Perspektive umdreht. Also das Normale ist Homeoffice und das Besondere, auf das wir uns dann richtig freuen, ist, wir kommen ins Büro.
Das finde ich gut. Sehr schön.
In,
Ja.
wo ich nochmal ein schönes Bild mitgenommen habe, beziehungsweise das Bild dazu kommt von Cordula, aber wo er nochmal schreibt, er nennt es die Trias moderner Führung.
Ja.
Finde ich sehr, sehr wichtig in diesen, wir arbeiten zunehmend nicht mehr am gleichen Ort und benennt es, die drei Komponenten ist einmal Erfolg, Kultur und Autonomie. Und Erfolg ist das Was, also unser Ziel. Kultur ist das Wie wir zusammenarbeiten. Und die Autonomie, sagt er, ergibt sich dann aus den Begrenzungen der beiden anderen Pole. Und Cordula hat dann ein großartiges Bild dafür entwickelt, nämlich die Kanzleiautobahn oder die Unternehmensautobahn. Jedes Unternehmen ist wie auf einer Autobahn, hat Leitplanken links und rechts, die gibst du vor als Chef. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Es gibt auf jeder Autobahn eine Mindestgeschwindigkeit und zwar nicht in Deutschland, aber in den meisten anderen Ländern eine Höchstgeschwindigkeit. Und das ist das Tempo, in dem wir uns bewegen. Und es gibt Regeln, wir blinken, wenn wir ausscheren und. Und das muss festgelegt werden. Und wenn das einmal klar ist, dann haben die Mitarbeiter Autonomie, Selbstbestimmtheit, sich in diesem Rahmen zu bewegen. Und das finde ich ein ganz super Bild. Und jetzt gerade in dieser, und er schreibt ja auch, je mehr wir im Homeoffice arbeiten, umso, da entsteht ja ein Vakuum, ein Führungsvakuum. Und das können wir füllen, indem wir hier diese Leitplanken schaffen.
Das ist für mich, was du da so beschreibst mit der Autobahn, die Kultur, also im Sinne von Sebastian Flügler oder der Trias moderner Führung. Was man jetzt zu bedenken hat, ist den Unternehmenserfolg. Das ist für mich das Ziel, dass ich eben sage, ich fahre auf der Autobahn und ich will von Hamburg nach München. Oder dass ich eben sage, ich habe ein Ziel auszugeben und wenn ich kein Ziel hätte, dann ne, kann ich mit meinem Segelschiff nirgendwo hinsegeln und ich ist auch völlig egal, wie der Wind steht, wenn ich nicht weiß, in welchen Hafen ich dann zu manövrieren habe. Und so ist es auch hier. Und ich fand das auch sehr interessant, dass er gesagt hat, die Autonomie ergibt sich aus diesen beiden Begriffspaaren oder Begrenzungen. Schönes Bild.
Super. Wir sind zeitlich durch. Ich muss noch ein Versprechen einlösen. Am Anfang habe ich gesagt, die 60-20-20-Regel.
Ja.
Die gibt es noch zum krönenden Abschluss. Er gibt einfach auch wirklich so kleine praktische Meeting-Tipps für virtuelle Meetings. Und den habe ich mir mitgenommen, nämlich die Zeitplanung für ein Meeting nach der 60-20-20-Regel vorzunehmen. Das heißt, maximal 60% der Zeit Inhaltliches, 20% der Zeit für soziale Interaktion und 20% für Unvorhergesehenes.
Eine
Das ist
schöne Regel, auf jeden Fall.
gilt auch für analoge Meetings, kann man sich mal vornehmen.
Sehr schön.
Ach, sehr schön. Ja, also lest das Buch. Es hat so viel Stoff. So viel Praktisches, es ist toll zum Lesen, viele Bilder und Analogien, also ganz toll, um für sich nochmal die eigene Führungsqualität zu hinterfragen, zu verbessern und Verbundenheit mit den Mitarbeitern
Hoher, hoher
herzustellen.
Praxisnutzen, hoher Praxiswert, klare Leseempfehlung von uns beiden.
Genau, alles klar. Super, Turi, dann sage ich
Gut,
danke.
Daniela, danke auch.
Bis zum nächsten Buch.
Bis zum nächsten Buch, genau. Also, tschüss.
Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.